Ja, auch von mir aus ein herzliches Willkommen in dem heute ein bisschen unterkühltem Saal. Empfinden Sie das auch so? Ich weiß nicht, unsere Heizung scheint nicht ganz in Ordnung gewesen zu sein. Aber wir halten uns gegenseitig warm und lassen uns jetzt ansprechen vom Wort Gottes, von dem Wort der Bibel. Und ich denke, wenn es dann ein wenig kühler ist, dann bleiben Sie bei mir. So hat das immer Professor Weiler-Smith bei seinen Vorträgen gesagt, die manchmal ein bisschen lang waren. Und dann hat er zwischendurch gefragt, sind Sie noch bei mir? Also wir wollen heute miteinander über ein besonderes Thema nachdenken. Es gibt einen Slogan, der ist unter Christen oftmals weitergereicht worden. Er heißt, Bibelleser wissen mehr. Und ich glaube, dass dieser Satz sehr viel Wahres an sich hat. Bibelleser können Erscheinungen dieser Zeit auf der Grundlage des Wortes Gottes besser durchblicken und beurteilen und Stellung dazu nehmen und darauf reagieren. Bibelleser wissen mehr. Und die Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen bringt jedes Jahr einen Bibelleseplan heraus, nachdem sich viele, die die Bibel lesen, richten. Meine Frau und ich tun das auch und wahrscheinlich viele andere von uns auch. Und da ist jetzt seit einer Reihe Tagen die Offenbarung des Johannes dran, das letzte Buch der Bibel. Und ich habe heute einen Bibeltext ausgewählt aus dem 7. Kapitel zu dem Thema Mut zum Leben, weil sich die Hoffnung des Glaubens erfüllt. Über dieses Thema wollen wir nachdenken anhand eines Textes aus Offenbarung Kapitel 7. Aber nochmal kurz zurückgeblendet zu diesem Slogan Bibelleser wissen mehr. Warum wissen Bibelleser mehr? Weil sie auf die Grundfragen des Lebens verbindliche Antworten durch das Wort der Bibel bekommen. Nämlich auf die Frage, wo komme ich her? Antwort, ich bin kein Produkt des Zufalls, sondern ein wunderbares Schöpfungswerk des lebendigen Gottes. Wozu bin ich da? Antwort, um mit Gott zu leben und Verantwortung in seinem Sinn und nach seinem Willen in dieser Welt wahrzunehmen und mich vorzubereiten auf das, was nach dem Leben kommt. Und die dritte Grundfrage, wo gehe ich hin? Antwort, nicht ins Nirvana, sondern vor den Thron Gottes, um dort zu erscheinen, Rechenschaft für mein Leben abzulegen. Und Gottes Ziel ist, dass wir einmal alle bei ihm sind, falls wir uns in diesem Leben darauf einlassen, was uns zu diesem Ziel bringt, nämlich auf Jesus Christus und die Verbindung mit ihm. Wir lesen also die Offenbarung. Dieses letzte Buch der Bibel macht uns Mut zum Leben, ich weiß. Es ist für viele ein Buch mit 7 Siegeln. Und manche haben es angefangen zu lesen und wieder aufgehört, weil sie es nicht verstanden haben. Und das kann ich gut nachvollziehen. Aber wenn man das Buch der Offenbarung so liest, dass man zunächst erstmal nur das nimmt, was man versteht, dann ist das schon sehr viel. Und was zum Herzen und zur Seele spricht, und was uns die Richtung durch dieses Leben aufzeigt, das ist ganz wichtig, dass wir das erst einmal aufnehmen. Und vieles andere und viele Bilder, die auch in der Offenbarung stehen, werden sich mit der Zeit uns erschließen, wenn wir uns intensiver mit ihr beschäftigen. Die Offenbarung entstand in einer besonderen Zeit. Wir haben ja kürzlich eine Veranstaltung hier gehabt von Open Doors über die Christenverfolgung in unserer Zeit und haben gehört, dass die Christenverfolgung noch nie so groß war wie heute. Als die Offenbarung entstand, gab es auch eine Christenverfolgung im Großrömischen Reich unter dem Kaiser Domitian, der regiert hat von 81 bis 96 nach Christus. Und diese Christenverfolgung damals, die zum ersten Mal eine solche Dimension erreichte, bisher waren das nur partielle Christenverfolgungen gewesen, diese Riesenchristenverfolgung in diesem großen römischen Reich hatte einen Hintergrund. Und zwar beanspruchte Domitian göttliche Ehren. Und er hatte einen Slogan herausgebracht, Dominus et Deus. Er wollte Herr genannt werden und Gott sein. Und alle im römischen Reich, die Domitian als Herrn und Gott verehrten und bekannten, die konnten in Freiheit leben. Und alle, die das nicht taten, wurden grausam verfolgt und viele sind zu Tode gekommen. Und das waren hauptsächlich die Christen, die sich damit nicht anfreunden konnten, weil diese beiden Begriffe Dominus und Deus belegte Begriffe in ihrem Leben waren. Dominus, Herr, Kyrios stand für Jesus Christus. Das war ihr Herr geworden. Dem hatten sie ihr Leben anvertraut. Und Deus, das war der Vater Jesu Christi, der allmächtige Gott. Und wie hätten sie jetzt sagen können, das alles ist der Kaiser? Und so brach die riesige Verfolgung herein. Und den einflussreichen Apostel Johannes hat man als führende Persönlichkeit unter den Christen der damaligen Zeit dann als erstes, wie das immer so ist, in einer Verfolgung gefangen gesetzt und verbannt, auf die internierten Insel Patmos verfrachtet. Und dort saß er nun wissend im Festland über die vielen christlichen Gemeinden, ist die Verfolgung hereingebrochen. Wie wird das ausgehen? Wird das die christliche Gemeinde überstehen? Oder wird am Ende alles ausgelöscht sein? Und in dieses Fragen und in diese Verzagtheit begegnet ihm Gott und spricht zu ihm und zeigt ihm Gesichte, gibt ihm Visionen. Und die hat Johannes in der Offenbarung niedergeschrieben. Und das, was Gott ihm zeigt, ist einmal der Realismus, den Christen erleben in dieser Welt, mit allem, was manchmal auch grausam und schrecklich ist. Aber dabei bleibt die Offenbarung nicht stehen, sondern sie macht Mut zum Leben, weil sich die Hoffnung des Glaubens erfüllt. Und was die Hoffnung des Glaubens ist, das werden wir gleich aus dem Bibelabschnitt uns anschauen und uns sagen lassen. Mut zum Leben wird die Gemeinde durchhalten. Wird sie das Ziel erreichen? Denn sie hat eine lebendige Hoffnung auf ein lebensübergreifendes Ziel. Und nun schauen wir in den Text hinein, unter dem Thema Mut zum Leben, weil sich die Hoffnung des Glaubens erfüllt. Der Glaubensblick auf das wunderbare Ziel wird uns vorgestellt in den Versen 9 bis 12. Wer die Bibel dabei hat, schlagt es mit auf und lese es mit. Danach sah ich und siehe. Das ist übrigens eine Formulierung, die in der Offenbarung immer wiederkehrt. Und immer wenn diese Formulierung kommt, gibt es einen Szenenwechsel. Es ist sehr interessant, in der Offenbarung des Johannes zu sehen, einmal wird der Blick auf diese Erde gewendet mit all dem, was hier passiert. Und da man das alles in der Schrecklichkeit, die dann manchmal dort beobachtet wird, nicht auf Dauer ertragen kann, heißt es dann wieder, danach sah ich und der Blick wird in den Himmel gewendet. Und da erwächst denen, die auf der Erde leiden, Trost und Hoffnung. Und dann wird der Blick wieder in die Realität des Lebens gewendet, um dann wieder in den Himmel hineingezogen zu werden. So wechseln die Bilder in der Offenbarung des Johannes. Und hier haben wir den Glaubensblick auf das wunderbare Ziel. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm mit weißen Gewändern bekleidet und mit Palmzweigen in den Händen. Und die riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen im Kreis um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an mit den Worten: Amen, Lob und Ehre, Weisheit und Dank, Preis, Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Glaubensblick auf das wunderbare Ziel macht zunächst einmal deutlich, dass die Gemeinde nicht ausgelöscht wird in den Verfolgungswellen, sondern da steht am Ende der Zeit vor dem Thron Gottes eine große, unzählbare Schar aus allen Völkern, Sprachen, Nationen, so heißt es hier, eine Schar, die kein Mensch zählen kann. Ist ja unwahrscheinlich. Was für ein Ausblick, was für einen Trost auch für den Johannes und die anderen Christen. Es wird einmal eine riesige Menge vor dem Thron Gottes versammelt sein und Gottes Ziel erreicht haben. Im Augenblick findet ein Kongress statt für Weltevangelisation in Kapstadt in Südafrika. Und es sind dort 4.200 Delegierte versammelt aus 198 Nationen, um darüber nachzudenken und Vorträge zu hören und Seminare zu halten, wie können wir die Welt mit dem Evangelium erreichen und Menschen für Jesus Christus gewinnen, damit diese große Zahl noch größer wird, von der hier in der Offenbarung die Rede ist. Leider durften 200 vorgesehene Delegierte aus China nicht verlassen, weil die Behörden es nicht gestattet haben, dass sie dort in Kapstadt diesen Kongress besuchten. Ich habe selber an einem solchen Kongress vor Jahren in Amsterdam teilgenommen und war beeindruckt, wie aus den vielen Nationen Delegierte gekommen waren. Und wir haben Gott angebetet in den verschiedensten Sprachen. Und wir haben gesungen in den verschiedensten Sprachen. Und es war wunderbar, einfach diese Vielfalt zu hören und zu sehen, die Gott sich ausgesucht hat als sein Volk schon jetzt in der Gegenwart. Und was wird das einmal sein, wenn aus allen Zeiten, aus den Jahrtausenden, die Menschen zusammenkommen, die früher geglaubt haben zur Zeit des Alten Testaments und vor uns in den 2000 Jahren zur Zeit des Neuen Bundes, und werden alle zusammenkommen und werden vor Gott versammelt sein, alle an Jesus Glaubenden, keine anderen. Davon wird gleich noch die Rede sein. Aber wie wunderbar ist es. Es erfüllt sich das, was Abraham, der Vater des Glaubens, als Zusage von Gott bekommen hat. In dir werden alle Völker auf der Erde gesegnet werden. Und du wirst viele Nachkommen haben, der so zahlreich ist wie der Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. Gott wird das erfüllen. Macht das nicht Mut im Glauben? Das ist die Hoffnung, in der wir leben. Und dann heißt es hier, der ganze Himmel freut sich und lobt Gott. Die riefen mit lauter Stimme, Die Rettung kommt von dem, der auf dem Thron sitzt, von Gott und dem Lamm. Die stehen nicht vor Gottes Thron, weil sie so gut in ihrem Leben waren, sondern weil die Rettung für sie, die nicht gut waren, die nämlich sündige Menschen waren, von Jesus gekommen ist. Gott, der Vater, hat seinen Sohn gesandt und damit ist die Rettung in diese Welt gekommen. Und alle, die an den Sohn Gottes glauben und seinen Namen anrufen, um gerettet zu werden, die werden das erfahren und bei dieser großen Zahl dabei sein. Und alle Engel, so heißt es hier, standen im Kreis um den Thron und um die Ältesten, um die vier Gestalten und warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Und dann kommt so eine Aneinanderreihung von Worten. Und da merkt man, denen fehlen eigentlich die Worte, um das zu beschreiben, was dort an Herrlichkeit erlebt wird. Amen, Lob und Ehre, Weisheit und Dank, Preis, Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann kommt ein Amen. So ist es. Da sind die Engel dabei, Gott zu loben. Die Engel, die sich schon gefreut haben, wenn ein Mensch zum Glauben kam, so wie es im Evangelium heißt, im Himmel wird Freude sein bei den Engeln Gottes, wenn ein Mensch zu Jesus sich einladen lässt. Wenn er ein neues Leben mit Jesus anfängt, wie oft war Freude im Himmel? Wie oft wird Freude im Himmel sein, wenn heute einer von uns, der noch nicht im Glauben ist, zu Jesus findet? Dieser Gottesdienst ist eine Einladung für dich. Eine Einladung, zu Jesus zu kommen und neues Leben zu erhalten. Und es wird Freude auslösen im Himmel über jeden Einzelnen, der zum Glauben findet. Wunderbar. Und dann sind die Engel nach dem Zeugnis der Bibel ausgesandt, um denen zu helfen, die zum Glauben gekommen sind, damit sie das Ziel erreichen. Das lesen wir im Hebräerbrief. Sie sind dienstbare Geister Gottes, um die zu begleiten auf ihrem Glaubenswege durch die Welt, bis sie zum Ziel gekommen sind. Und am Ziel sind die Engel wieder da. Und dann freuen sie sich über die große, unzählbare Schar, die zusammengekommen ist. Und miteinander wird Gott gelobt und gepriesen. Großartig, dieses Hoffnungsgut der Christen und dieser Ausblick. Und dann wird zurückgeschaut auf das vergangene Leben. Dieser Rückblick ist ganz wichtig. Wir lesen Vers 13 und 14. Und einer der Ältesten fragte mich, wer sind diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind und woher sind sie gekommen? Und ich antwortete ihm, Herr, du weißt es. Und er sagte zu mir, das sind die, die aus der großen Bedrängnis gekommen sind und die ihre Gewänder im Blut des Lammes gewaschen und weiß gemacht haben. Da kommt einer der Ältesten, die da um den Thron Gottes herumstehen, und fragt den Johannes, was sind das für Leute? Und Johannes sagt, du fragst mich, ich sag's mal mit meinen Worten. Er redet diesen ihn fragenden Engel mit Kyrios an. Es ist schon interessant, in der Offenbarung das in der Grundsprache zu lesen. Und sagt, du, Herr, weißt das doch. Sag du es doch. Und dann redet dieser, der ihn fragt, dieser Älteste. Und er sagt, das sind die, die aus großer Bedrängnis gekommen sind und ihre Gewänder im Blut des Lammes gewaschen haben. Das ist das Erste. Sie wurden gerettet durch Jesus Christus. Und es ist hier von Gewändern die Rede, die im Blut des Lammes gewaschen sind. Das hat man früher verstanden. Wir verstehen das ohne weiteres nicht. Zu gut Deutsch heißt das, das sind Menschen, die den Opfertod Jesu Christi als für sich persönlich geschehen am Kreuz angenommen haben und haben diesem Jesus, der für sie gekreuzigt und auferstanden ist, ihre Sünden bekannt, Vergebung empfangen und neues Leben erhalten. Und diese werden angetan mit weißen Kleidern, heißt es hier. Das ist wie in der Gerichtsbarkeit in früheren Zeiten. Ein Angeklagter musste ein schwarzes Gewand tragen. Und dann war für alle sichtbar bei der Verhandlung, die öffentlich war, das ist der Angeklagte. Und wenn die Untersuchungen des Richters zu dem Ergebnis des Freispruchs führten, gab es Gewandwechsel. Das schwarze Gewand ausziehen und ihm wurde ein weißes Gewand gereicht, das heißt, er ist freigesprochen, unschuldig. Und so verließ er das Gericht und alle konnten sehen, ein Freispruch ist passiert. Und dieses Bild wird verwandt für das, was Jesus tut. Wenn ein Mensch zum Glauben findet, wird er freigesprochen von seinen Sünden. Wenn er seine Sünden bekennt, werden ihm die Sünden vergeben und er bekommt neues, ewiges Leben. Und hier erfährt Johannes, kein anderer wird bei dieser großen, unzählbaren Schar sein, die vor dem Thron Gottes steht. Als nur Menschen, die das in ihrem eigenen Leben erbeten haben von Christus und die wissen, wenn Jesus für mich nicht gestorben wäre, wäre ich verloren. Das waren keine selbstgerechten Leute, wie man heute manchmal viele trifft. Zum Beispiel, wie wir auf der Kaiserstraße bei Interviews Leute getroffen haben, die haben gesagt, ich bin gut genug für den Himmel. Ich habe so viele gute Taten getan, die werden alle nicht dabei sein. Nur der, der einsieht, Jesus musste für mich sterben und auferstehen und sein Leben ihm anvertraut, der wird gerettet. Bildlich gesprochen, der bekommt dieses weiße Gewand geschenkt. Und sie haben sich umgestalten lassen durch Jesus Christus. Hier heißt es, das sind Leute, die haben ihre Kleider dann weiß gemacht. Ich denke, wir haben ältere Leute unter uns, die können sich noch an die Waschmethoden früherer Zeit besinnen. Als es noch keine Vollautomaten gab und andere Dinge nicht, da hat man in einem Bottich die Kleider gewaschen. Was rausging, ging raus. Und dann hat man diese Wäschestücke genommen und auf die sogenannte Bleiche an die Sonne gelegt. Den Rest musste die Sonne tun. Und dieses Bild steht im Hintergrund dessen, was im Leben derer passiert, die zum Glauben gekommen sind. Die begnügen sich nicht damit, dass sie eine Entscheidung für Christus getroffen haben, sondern sie lassen sich durch Christus verändern. Sie sind brutto genommen und sie sagen ein Ja zu einem Umwandlungsprozess unter Jesu Leitung, dass Jesus uns verwandeln will in sein Bild. Wenn ich das biblisch begründen soll, würde ich das zum Beispiel begründen mit dem 4. Kapitel des Epheserbriefes. Da steht, dass Menschen zum Glauben gekommen sind und nachdem sie zum Glauben gekommen sind, heißt es, verändert euer Leben. Zieht aus den alten Menschen und zieht den neuen Menschen an, der euch geschenkt ist. Was heißt das denn? Vergebung der Sünden ist komplett. Aber wir bringen unsere Macken und Kanten, unsere sündigen Gewohnheiten oft noch mit unseren tief eingeschliffenen Lebenshaltungen in die christliche Nachfolge und dort machen sie uns und dem Herrn zu schaffen und anderen Menschen oft auch. Und jetzt sagt Christus, du bist angenommen, du bist komplettes Kind Gottes, aber jetzt lass dich verwandeln, ziehe aus. Und dann wird das sehr konkret, beispielsweise in Epheser Kapitel 4. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Lasst kein faul Geschwätz aus eurem Mund hervorgehen. Und andere Dinge stehen dort. Das heißt, es wird abgelegt, was Gott missfällt, und es wird angezogen, was Gott gefällt. Und das ist ein Prozess, mit dem wir nie zu Ende kommen, der sich durch das ganze Leben hindurchzieht. Und deswegen ist Nachfolge Christi immer eine spannende Geschichte. Wir entdecken, je mehr wir in die Bibel hineinschauen, weil eben Bibelleser mehr wissen, das, was Gott missfällt und gleichzeitig das, was Gott gefällt. Und diesen Prozess geschehen zu lassen und ganz bewusst anzugehen, heißt umgestaltet zu werden, die Kleider weiß zu machen im Blut des Lammes, so heißt es hier bildlich. Und sie wurden bewahrt durch Jesus Christus. Denn diese alle sind gekommen aus großer Bedrängnis. Das steht doch einmal in der Apostelgeschichte. Paulus hat es mit einem seiner Mitarbeiter gesagt, von den ersten Christen, wir müssen durch große, Luther hat übersetzt, durch große Trübsal in das Reich Gottes eingehen. Da geht es nicht immer über die Höhenwege. Deswegen ist das Wohlstandsevangelium, das manche heute lehren, eine große Verirrung. Eine große falsche Lehre, Irrlehre, die verbreitet wird, auch wenn man sagt, es darf keine Krankheit mehr geben. Für Christen ist eine Irrlehre. Man kann es nicht schonender sagen. Es gibt mittlerweile in der Schweiz eine Organisation, die die Leute auffängt, die durch diese Lehre so in die Sackgasse geführt wurden, dass sie an allem verzweifeln wollten und wollten sich das Leben nehmen. Und die fangen diese Leute auf und führen sie in die Bibel neu ein, damit sie wieder Glaubensmut und Glaubenskraft gewinnen. Es ist doch nicht wahr, dass Christen den Kriegen enthoben wären, den Krankheiten enthoben wären. Die Krankenhäuser brauchen wir auch. Es ist doch nicht wahr, dass Christen den Unfällen enthoben sind, sondern wir leben in dieser Welt. Und hier wird es zusammengefasst. Sie sind aus großer Bedrängnis ans Ziel gekommen. Das ist Realismus. Das ist aber die Hoffnung, die uns Mut zum Leben gibt. Sie sind bewahrt worden durch Jesus Christus. Das ist wunderbar zu sehen. Das Dritte, der Ausblick auf die ehrenvolle Stellung. Darum heißt es hier, Vers 15, stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen oder bei ihnen wohnen. Sie stehen vor Gottes Thron. Ach, ihr Lieben, das kann ich nicht beschreiben. Es ist zu groß für mich. Ich kann nur ein paar Worte hinstammeln. Wer könnte Gottes Thron beschreiben, wo ich noch nie gestanden habe? Wer Bibelkenner ist, eben Bibelleser wissen mehr, der erinnert sich an Jesaja Kapitel 6. Dort hat Jesaja eine Berufungsvision am Tempel und sieht nur schemenhaft Gott. Müsst mal nachlesen zu Hause. Aus zeitlichen Gründen kann ich nicht näher darauf eingehen. Und er ist bis in Mark und Bein erschrocken. Wehe mir, ich muss vergehen. Ich habe sündige Lippen und lebe als Sünder. Ich kann es nicht ertragen, diese Heiligkeit Gottes. Und hier auf einmal, die Geretteten sind im Himmel angekommen und stehen vor Gottes Thron und können das ertragen. Warum können sie es ertragen? Weil sie so gut gewesen wären? Nein. Weil Jesus das Entscheidende in ihrem Leben getan hat, dass sie dort stehen können und keine Angst vor Gott mehr haben müssen. Es gibt nichts Größeres, als das zu erleben. Sie stehen vor dem Thron Gottes. Und dann heißt es, sie dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Das könnte einen ja erschrecken, Tag und Nacht zu dienen. In der Offenbarung steht einmal, es wird keine Nacht mehr geben, es wird nur noch Tag sein. Aber wir alle wissen, dass diese Formulierung uns so gebräuchlich ist, Tag und Nacht, das heißt immer. Ohne Pause. Das geht nur in der Verlendung. In dieser Zeit brauchen wir die Pausen. Ich habe nächsten Sonntag irgendwo einen Auftrag, über die Pausen in unserem Leben zu reden. Und bin mal gespannt, was mir dazu Gott noch alles gibt in dieser Woche, wenn ich mich vorbereite. Aber sie dienen dem Herrn mit großer Freude. Kennt ihr das auch? Wenn wir Jesus lieb gewonnen haben, leiden wir oft darunter, dass wir so viele andere Verpflichtungen haben, die in diesem Leben auch getan werden wollen. Und wir möchten gern viel mehr Zeit haben für ihn, weil wir ihn so lieb gewonnen haben, der uns gerettet hat. Und wir sehnen uns doch danach, dass wir das einmal mehr tun können bei allem, was sonst hier unten unsere Aufgabe auch noch ist. Und aus diesem Konflikt sind dann die Leute Gottes herausgenommen und sie können endlich ihrem Herzen folgen und Jesus so lieben, dass sie ihm Tag und Nacht ununterbrochen dienen. Was für eine Freude! Und dann wohnen sie für immer bei Gott. Sie haben Heimatrecht, Bürgerrecht bei Gott bekommen. Das heißt eigentlich, Gott wohnt bei ihnen. Er hat bei ihnen Wohnung genommen. Das ist eigentlich eins, mit Gott immer zusammen zu sein und nie wieder von ihm getrennt zu werden. Das ist doch das Hoffnungsgut des Glaubens. Und das macht mir Mut zum Leben in allen Katastrophen, durch die ich auch manchmal durch muss. Und jeder von uns auch. Und jeder hat irgendwelche Schwierigkeiten zeitweise zu durchleben. Aber wir haben Mut zum Leben, weil diese Hoffnung vor uns steht, dieses Ziel. Und dann wird noch der Durchblick gegeben auf die zukünftige Herrlichkeit. In den beiden letzten Versen. Da heißt es, sie werden nie mehr Hunger und Durst haben. Auch die Sonne oder irgendeine andere Hitze wird ihnen nicht mehr schaden. Denn das Lamm in der Mitte am Thron wird sie weiden und zu den Quellen des Lebenswassers leiten. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Sie werden von keinem Leid mehr getroffen werden. Die Offenbarung sagt, das wird erst dann in der Vollendung sein. Hier trifft uns noch Leid. Und das Leid hat viele Namen. Und das wissen wir alle. Aber dann werden wir von keinem Leid mehr getroffen werden. Da gibt es kein Krankenhaus mehr. Da gibt es keinen Leichenzug mehr. Und das viele, was uns sonst zu schaffen macht, kein Krieg mehr, keine Polizei, keine Soldaten, nichts. All das und das viele andere hat aufgehört. Ist das nicht ein lohnenswertes Ziel? Und sie werden aus der ewigen Lebensquelle leben und gespeist werden. Sie werden nie mehr Hunger und Durst haben. Auch die Sonne oder irgendeine andere Hitze wird ihnen nicht mehr schaden. Die Hitze, die uns manchmal im Leben begegnet, die uns ganz schön einheizt, die kann viele Gesichter haben, das wissen wir alle. Manchmal werden wir so richtig in die Mangel genommen. Und dieses Wort Bedrängnis, das in der Bibel steht, das ist so etwas wie Druck kriegen von allen Seiten. Wer kennt das zu Zeiten nicht? Wir haben zum Glück unterschiedliche Zeiten in unserem Leben zu durchstehen. Aber diese Zeiten kennen wir auch. Und hier heißt es, wir werden gespeist werden aus der ewigen Lebensquelle. Das ist die vollkommene und letzte Erfüllung von dem Psalm, der eingangs gelesen wurde, Psalm 23. Dann wird der Herr, der Hirte, den letzten Mangel stillen. Dort in der Ewigkeit. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. So hat es Luther so klassisch übersetzt. Das wird Jesus tun. Er wird sich um uns kümmern. Und dann heißt es hier, und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Das heißt, hier werden Tränen geweint. Auch für die glaubenden Menschen werden Tränen geweint in dieser Welt. Und wieder aus den unterschiedlichsten Gründen und zu verschiedenen Zeiten. Und Tränen, wenn sie abgewischt werden oder abgewischt werden müssen, das sind ja solche Erinnerungen, die wir dann haben an das Erlittene, was uns so zu schaffen gemacht hat. Und wenn Jesus uns die Tränen abwischt, das heißt ja eigentlich, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das wird wunderbar sein, wenn Gott das tun wird. Ich bin mal ganz gespannt, wenn ich das erleben darf, wie er das tun wird. Eins ist mir klar. Es wird keine Erinnerung mehr geben, jedenfalls keine belastende, an erlebtes Leid auf der Erde. Wenn die Tränen abgewischt werden, dann wird mich nichts mehr belasten. Das ist unvorstellbar. Und das ist das Hoffnungsgut der Gemeinde und das macht uns doch Mut zum Leben, weil sich die Hoffnung des Glaubens erfüllt. Als Johannes das sah, auf der Insel Patmos, von Gott gezeigt bekam und er es dann aufgeschrieben hat im Auftrage Gottes, da war das klar, es wird gut ausgehen, trotz aller Katastrophen in dieser Welt. Es wird ein wunderbares Ziel geben für die glaubende Gemeinde. Und wir wollen nicht nur das selbst erleben, sondern wir möchten viele Menschen noch einladen, auch Bürger des Reiches Gottes zu werden, mit Jesus in Verbindung zu kommen. Und deswegen ist mir das ein brennendes Anliegen, auch das in diese Versammlung, in diesen Gottesdienst hineinzurufen. Wenn du diese Gewissheit noch nicht im Herzen hast, dann komme heute zu dem, der auf dich wartet, zu Jesus, damit du auch erfüllt wirst mit diesem Mut zum Leben, weil sich dann die Hoffnung, die du geschenkt bekommst, in deinem Glauben erfüllen wird. Und so lohnt es sich, mit Jesus zu gehen und auf das Ziel zu sehen und mit dem Ziel zu rechnen und andere dazu einzuladen. Und das wünsche ich uns, dass wir das tun. Amen.